HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Am Mikrofon heute Angela Fitsch.
Wien ist deshalb so schön, weil wir von allem haben. Wir haben Kultur, wir haben Freiraum, wir haben grüne Inseln.
Typisch wienerisch, es hat zunächst einmal eine gewisse Art der Sprachpflege. Das Verschlucken des Wesentlichen.
Wie schon Karl Kraus gesagt hat, das Einzige, was uns trennt, ist die gemeinsame Sprache.
Was wir schaffen müssen, ist, dass sich die Menschen gar nicht erst auf den Weg nach Libyen machen. Und das kann nur gelingen, wenn wir die Mittelmeerroute schließen.
Es gibt nicht den Wiener, aber es gibt natürlich bestimmte Gruppen, die sozusagen sauer reagieren auf Minderheiten, auf Ausländer. Das gibt es natürlich in ganz Europa. Hier ist es ein bisschen schmuddeliger.
Früher hat in Österreich vor allem die rechte FPÖ mit den Themen Ausländer und Flüchtlinge zu punkten versucht. Heute liefern sich die bisherigen Regierungsparteien eine Art Wettrennen, wer mehr Härte beim Thema Flüchtlinge zeigt.
Der Liedermacher Voodoo Jürgens, ein österreichischer Bade, der es 2016 bis auf Platz 1 der österreichischen Charts geschafft hat. Jürgens, 33 Jahre jung und smart, war mal Konditorlehrling, dann Friedhofsgärtner, was so klischeehaft wienerisch klingt, dass man es so gar nicht glauben mag. Heute trägt er Goldkettchen, singt in einem antiquierten Dialekt, der so ähnlich einmal in Wiener Arbeiterbezirken verbreitet gewesen sein soll. Sein größter Hit, den wir gerade eben gehört haben, Hätte grob ma Dode aus. Heute graben wir Tote aus. In den Wiener Kaffeehäusern gibt es dagegen in diesem Sommer eigentlich nur ein Thema. Wer wird der nächste Bundeskanzler am Ballhausplatz? Im Herbst gibt es vorzeitige Neuwahlen. Einer setzt dabei auf Sieg. Der ehrgeizige junge Außenminister Sebastian Kurz wirbelt mächtig das politische Wien durcheinander. Da geht es hart zur Sache, aber das lieben die Wiener ja bekanntlich. Der manchmal rüde Charme der Hauptstädter passt zum imperialen Erbe der Habsburger, wie zu den Irrungen und Wirrungen aktueller Politik. Jeder, der in Wien an die Spitze drängt, weiß, in dieser Stadt muss man erst mal sterben, damit sie einen hochleben lässt. Dann aber lebt man lang, das sagte der große Kabarettist Helmut Qualtinger. Also auf nach Wien. Und da begegnet man dem Wiener Dialekt, der einerseits einen Wortschatz der kleinen Verhältnisse beherbergt, bedingt durch die Zuwandererströme der K&K-Zeit. Da gibt es dann so nette Wörter wie Netsch für Kleingeld oder Barabern für hart arbeiten. Andererseits hinterließ auch das Französische seine Spuren. Das Wort Patea kommt von Patere. Schani ist der Jean und Schmafou kommt von Je m'en fous, was übersetzt heißt wie ist mir egal oder wurscht. Wienerisch für Anfänger heißt das Verschlucken des Wesentlichen. Ein kleiner Sprachkurs mit Andrea Beer.
Are you visiting the beautiful city of Vienna?
Für Eva Placinska ist die Sache klar. Egal welche Muttersprache, wenn nicht Wiener in Wien durchkommen möchten, dann brauchen sie nur ein einziges Wort. Alter, wienerisch.
Oder.
Im Fashion-Dirndl spielt die junge Schauspielerin in einem Clip auf YouTube vor, wann das Wort Alter passt. Ich habe mich verletzt. Das ist eine positive Überraschung. Ich muss wirklich dringend auf die Toilette.
Oida hat ca. 10 verschiedene Bedeutungen.
Michael Victora behandelt das Wort Alter ein bisschen ausführlicher. Der junge Sprachtrainer steht vor einer Gruppe junger Leute, die wild entschlossen sind, das Wienerische besser zu verstehen.
Also, alt wird jetzt zu alt.
Darunter Lena Otte aus den Niederlanden. Sie wohnt seit 3 Jahren in Wien und bringt es auf den Punkt.
Ich habe die Leute nicht verstanden.
Eine Stunde mit Michael Victora hat ihr geholfen, zumal er mit Beispielen aus dem echten Leben aufwartet. Darunter ein Video, in dem ein Wiener U-Bahn-Schaffner die Fahrgäste zum Sport auffordert.
Wir haben bemerkt, dass einige von Ihnen zu fett sind. Wir werden das ändern, indem wir Leibesübungen machen werden. Bei der nächsten Station alle raus, wieder eine 10 Liegestütz. Sehr
gut. Wer bei den Liegestützen nicht mitzieht, wird angepflaumt.
Glaubt ihr, merkt es nicht? Glaubt ihr, ich merke das nicht? Sind nicht alle ausgestiegen?
Letzte Nacht war schwere Partie für mich.
Auch das Lied Heimkommst des Duos Seiler und Speer hilft bestens, den Wiener Schmäh zu verstehen. oder auch nicht.
Letzte Merk.
Also die Aussprache ist ziemlich unterschiedlich zum Wienerischen von der Hochsprache eben. Und es gibt auch ein paar Wörter, die es zum Beispiel nur im Wienerischen gibt. Ich vergleiche mal mit Deutschland, wenn man mit Deutschen quasi redet, dass die da manchmal Wörter gar nicht verstehen oder gar nicht kennen.
Auch bei Misserfolgen bleibt die Stimmung in der hellen Altbauwohnung belustigt, obwohl Michael Viktora nun richtig wissenschaftlich wird, denn jetzt geht es um die Vokale. Zuerst einmal das A und das O.
Das heißt, es ist kein A, sondern ein O.
Das A und O des Wienerischen ist hell und offen, dunkel und geschlossen oder auch nasal. Und das klingt dann so. Tag.
Tag.
Straße.
Straßen.
Anhören.
Anhören.
Mann.
Mann.
Schnell.
Schnell.
Nacheinander holt Michael Viktora seine Wienerisch-Schüler an die inzwischen vollgeschriebene Tafel. Darunter auch Michele aus Rom, der seit 8 Monaten in Wien wohnt.
Ich lerne Deutsch, aber ich mag auch lerne Wienerin-Sprache.
Damit Micheles Gehör weiter geschärft wird, werden auch Dialoge fürs Unterwegssein oder Verabredungen geübt. Etwa in der BIM, also in der Straßenbahn, oder am Würstelstand. Die Niederländerin Lena soll sich auf Wienerisch am Wochenende fürs Kino verabreden.
Grüß dich. Grüß dich.
Was? Wann der Film anfängt?
Außer dem berühmten Wiener Schmäh gibt es noch viele weitere Beispiele. Eine kleine Auswahl.
Hackerl, Haken. Sackerl, Tüte, in die Hapfen hauen, schlafen gehen, a Hüsen, eine Dose Bier, a Leiberl reißen, erfolgreich sein, a Bankel reißen, sterben.
Die Schauspielerin Eva Placinska begnügt sich unterdessen weiter mit dem einen Wort. Nicht Wiener und vor allem die Piefkes können wohl niemals so richtig wienerisch lernen und sollten das ohnehin besser lassen. Denn wer ein begeistertes Leiwand präsentiert, wird doch eher müde belächelt. Und am Ende bleibt dann vielleicht nur noch eins zu sagen.
Baba. Sie hören den Tag auf Weltreise. Heute sind wir unterwegs in Österreich und schauen uns erst einmal in der Hauptstadt Wien um. Kein Wien-Programm kommt ohne die Liebelei mit dem alten Habsburger Imperium aus. Andrea Beer ist unsere ARD-Korrespondentin im Studio. Frau Beer, in der alten Kaiserresidenz spiegelt sich die Sehnsucht nach vergangener Größe wieder. Das kaiserliche Zentrum Wiens liegt im 1. Bezirk. Kann man in diesen Tagen eigentlich Stephansdom, Hofburg und das Belvedere-Viertel vor lauter Touristen noch sehen?
Ja, man kann es sehen. Man kann allerdings auch einige ruhige Ecken finden. Die Innenstadt, die ist eigentlich immer voller Menschen, egal zu welcher Jahreszeit. Heute hat es zwar geregnet, aber im Sommer ist es hier irre heiß. Im Winter ist es sehr kalt. Aber die Wiener Innenstadt, die ist und bleibt einfach ein Magnet. Einige Sachen haben Sie ja schon genannt. Dann gibt's noch das Palmenhaus, den Heldenplatz, dann die ganze Gegend um den Stephansdom herum, die Oper, die Albertina. Aber sogar mitten im Zentrum gibt's kleine Gassen. Und wenn man da ein bisschen abbiegt, dann kann man da auch landen und wirklich tatsächlich ganz in Ruhe ein Bierchen trinken.
Und immer wenn man außerhalb Österreichs ist, dann kommt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dieses Klischee auf vom Wiener Kaffeehaus, vom Schmäh, vom Tod, von der Lust der Wiener am Morbiden. Ist das auch so innerhalb Österreichs?
Ja, also zumindest was Wien angeht, kann man das auf jeden Fall sagen. Die Sache mit dem Schmäh, die ist irgendwie immer so ein bisschen im Ungefähren. Es gibt ihn absolut sicher, das ist überhaupt keine Frage. Aber sogar Wiener oder Österreicher tun sich eigentlich manchmal schwer, das überhaupt zu definieren. Jeder kennt den Schmäh. Grundsätzlich geht es in eine eigentlich positive Richtung, auch wenn die Menschen krantig sind, gerne jammern, ruppig sind. Aber es ist einfach auch eine bestimmte Art, miteinander umzugehen, mit Augenzwinkern, auch tatsächlich sehr selbstironisch, was, wie ich finde, den Deutschen ja eher nicht so unbedingt so eigen ist. Also auf jeden Fall im Kern etwas Positives, nicht verletzend, aber gleichzeitig auch schon mit doppeltem Boden. Also man muss schon manchmal genau hinhören, wenn man den Wiener Schmäh irgendwie definieren verstehen möchte.
Und die Protagonisten des österreichischen Fremdenverkehrs wollen den Wiener Charme, also den Schmäh, sogar in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturgüterguts aufgenommen wissen. Es gibt aber andere, die sagen, naja, also das ist die süßeste Form der Heimtücke. Sind Sie, Frau Speer, dem Wiener Schmäh schon mal erlebt?
Ja, absolut. Ich erliege dem ständig, muss ich sagen, denn ich bin ja auch immer noch die ganze Zeit dabei, den irgendwie zu entschlüsseln. Ich muss sagen, für mich persönlich habe ich einfach entschieden, ich halte mich zurück. Ich werde niemals versuchen, Wienerisch zu sprechen oder Österreichisch. Das kommt nie gut an und ist eher mal peinlich.
Wien besaß einst eine der größten jüdischen Gemeinden Europas. 200.000 jüdische Bewohner hatte Wien vor dem sogenannten Anschluss 1938, als die Wiener Bevölkerung mit großem Beifall den Einmarsch der Truppen Hitler-Deutschlands begrüßten. 65.000 wurden verschleppt, 120.000 ins Exil getrieben. Heute leben 8.000 Mitglieder der israelitischen Gemeinde in Wien. Was hat von Ihrem kulturellen Erbe eigentlich überlebt? Was ist neu gewachsen?
Also es hat einiges überlebt, denn abgesehen davon, dass wirklich die ganzen Menschen verfolgt oder ermordet worden sind, gibt es einfach die historische Stadt, wo diese Spuren wieder sichtbar gemacht werden. Da gibt es ein Beispiel, zum Beispiel der zweite Bezirk, das ist die Leopoldstadt. Anfang des 17. Jahrhunderts war dort das Ghetto unter den üblichen Vorzeichen, Pogrome, Diskriminierung und so weiter. Heute gibt es dort wieder orthodoxe Juden zu sehen und es gibt auch einige Denkmäler oder sogenannte Wege der Erinnerung durch diesen Bezirk. Dann etwas weiter am Schwedenplatz ist die Synagoge in der Seitenstädtergasse. Da ist auch die von Ihnen erwähnte israelitische Kultusgemeinde. Und es gibt außerdem jüdische Schulen, Kindergärten, Buchhandlungen. Es sind zum Beispiel auch die jüdischen Jugendlichen organisiert. Die habe ich zufälligerweise bei einer sogenannten, muss man sagen, Konferenz der Freiheitlichen Partei Österreichs getroffen. Den Rechtspopulisten, die haben eine Konferenz, wie Sie es genannt haben, gegen Antisemitismus veranstaltet, ausgerechnet. Und da haben davor zum Beispiel die jüdischen Jugendlichen demonstriert. Das war in der heißen Wahlkampfphase vor der Bundespräsidentenwahl. Und wir erinnern uns, die FPÖ hatte ja einen eigenen Kandidaten in der Stichwahl, Norbert Hofer. Mhm. Dann, ganz interessant vielleicht noch, gibt es von der Stadt aus einen sogenannten Jewish Welcome Service. Läuft, soweit ich das beurteilen kann, recht unkompliziert. Also Menschen, die ursprünglich aus Wien sind und jetzt zwangsweise in alle Welt verstreut wurden oder ihre Angehörigen und Nachkommen, die können, wenn sie möchten, die Stadt Wien besuchen und eben da sozusagen auf den Spuren der Vergangenheit wandeln.
Aber Wien kann auch im, sag mal, lebenslustigen Dur trällern. Es gibt Architekten, die gegen die altehrwürdige Wiener Baukunst aufbegehren. Ihr Credo ist sozusagen provozieren und nicht dekorieren. Schock statt Barock. Wie präsentiert sich das moderne Wien?
Also es gibt einiges an moderner Architektur. Viele kennen möglicherweise auch schon das sogenannte Museumsquartier. Das ist so ein bisschen am Rand vom Zentrum im 7. Bezirk. Da kann man Kunst, Tanz, Theater, Architekturmuseum. Dann gibt es die Donau-City. Das war ein sehr, sehr großes Stadtentwicklungsprojekt in Wien. Aktuell gibt es einen Riesenstreit, Schock und Barock sozusagen, gegeneinander mit der UNESCO. Denn es geht um das historische Wien bzw. die historische Altstadt Wiens. Die gehört zum Welterbe und die UNESCO hat jetzt gesagt, nee, ihr kommt auf die rote Liste für gefährdete Kulturgüter, denn der Wiener Gemeinderat will am Heumarkt im Zentrum ein Hochhaus bauen, beziehungsweise bestimmte Umbauten vornehmen, die dann am Ende zu hoch wären. Und da gibt es im Moment wirklich eine sehr, sehr heiße Debatte darüber, wie darf man eigentlich so ein historisches Wien auch verändern, denn manche sagen einfach auch nur, ja, das ist doch einfach nur Kulisse, wir müssen uns weiterentwickeln.
Wir möchten Ihnen jetzt Österreichs neuesten Literaturstar vorstellen, Stefanie Sargnagel. 31 Jahre jung, eine Beiselhockerin und Dosenbiertrinkerin, eine Bloggerin, die ihre Textschnipsel vor allem auf Facebook veröffentlichte und im vergangenen Jahr beim Wettlesen zum Bachmann-Preis den Publikumspreis gewonnen hat. Gerade eben ist ihr neues Buch Statusmeldungen im Rowohlt Verlag erschienen und hier kommt eine kleine Auswahl ihrer Blogs.
26. Juli 2015. Heute waren Witzmann und ich in der neuen hippen Espresso-Bar bei ihm ums Eck frühstücken. Kultivierte, bürgerliche Kosmopoliten möchten sich nämlich einerseits von den Ungebildeten und den Groben distanzieren. Andererseits eröffnen sie Espresso-Shops, die sie im Look eines kleinen, ärmlichen sizilianischen Ladens fließen lassen. Sie kaufen extra alte italienische Waschmittelpackungen, als würden sie diese an Hausfrauen verkaufen, die aber nur Dekor hinter der hübschen Kunststudenten-Barista sind, damit der schöngeistige Genussmensch von wäschewaschenden Mamas fantasieren kann, während er seinen original italienischen Espresso schlürft. 5. August 2015. Österreicher sudern gerne über alles, als wäre das Leben hier unerträglich und als ginge das Land den Bach runter, sind aber gleichzeitig der Meinung, dass das hier für Ausländer das Paradies sein muss. 29. August 2015. Mir tun die meisten Hassposter dann leid, wenn ich ihre Profile anschaue. Sie haben zum Beispiel häufig ihre Arbeitsstelle öffentlich angegeben und ein Foto ihrer zwei Kinder als Coverbild, während sie dazu auffordern, Menschen anzuzünden. Ihr verwackeltes Profilfoto haben sie meistens versehentlich 15 Mal hochgeladen. Das einzige andere Foto ist das Bild eines Welpen. Über dem steht: Willkommen auf meiner Seite, schreib doch was ins Gästebuch. Wer bin ich, Sie zu verurteilen?
Die Wienerin Stefanie Sargnagel, die mit ihren Provokationen in alle Richtungen immer wieder Gegenstand von Hetzkampagnen wird und sich vor allem auch politisch äußert, was in diesen Tagen in der Alpenrepublik, die sich im Wahlkampfmodus befindet, nicht immer ganz so gut ankommt. Einer, der sich auch immer wieder ins aktuelle politische Geschehen einmischt, ist der Schriftsteller Doron Rabinovic. Er hat über die Vergangenheit Österreichs geforscht, über die berühmte Opferthese, die Österreich als das erste Opfer Hitlers sieht, um sich auf diese Weise aus der Verantwortung zu stehlen. Der Kaisersohn Otto von Habsburg hatte vor einigen Jahren mal im Wiener Parlament gesagt, Hitlers umjubelter Auftritt auf dem Wiener Heldenplatz sei ein reines Spektakel gewesen, Zitat, wie bei einem Fußballmatch, also offenbar nichts Ernstes. Andrea Beer über das Erbe der Vergangenheit und den Umgang damit.
Die berühmten Wiener Philharmoniker spielen auf dem Heldenplatz mitten in Wien. Sie spielen im Regen und umsonst für eine Menge von Menschen in weißen Regencapes. NS-Überlebende, Bürger und Politiker, die mit einem Fest der Freude die Befreiung vom Nationalsozialismus feiern. Genau dort, wo 1938 rund 250.000 Österreicher Hitler begeistert zujubelten, nachdem deutsche Truppen das Land besetzt hatten. Und Österreichs Bundeskanzler Christian Kern bringt es beim Fest der Freude so auf den Punkt.
Für uns in Österreich war es ein langer Weg vom Verdrängen zum gemeinsamen Gedenken. Wir haben die Lektion gelernt.
Auch die sogenannte Opferthese ist Geschichte. Die These, dass Österreich Hitlers erstes Opfer war. Bis Mitte der 80er Jahre dient sie Tätern, Mitläufern und großen Teilen der österreichischen Politik und Gesellschaft, sich reinzuwaschen von ihrer NS-Beteiligung. Das wird auch Josef Salomonowitsch aus Wien immer wieder schmerzlich bewusst.
Natürlich habe ich das wahrgenommen. Vor kurzer Zeit noch haben etliche Mitglieder SS gelebt, die ich getroffen habe, die nicht gewusst haben, dass ich ein Überlebender bin. Und sie können sich vorstellen oder nicht, wie ein SS-Mann nach 2 Bier mit mir redet, wenn er nicht weiß etwas über meine Vergangenheit.
Der gebürtige Tscheche überlebt als Kind Lager wie Flossenbürg, Auschwitz oder Stutthof. Auch ehemalige Wehrmachtssoldaten erzählen dem Überlebenden immer wieder gerne ihre Kriegsgeschichten.
Was sie alles erlebt haben und wie böse die Russen waren.
Einer wird verwundet und als Wachmann ins KZ Stutthof versetzt. Dorthin, wo Josef Salomonowitschs Vater ermordet wurde.
Und dann habe ich gesagt, habt ihr Munitionslager bewacht oder was? Keine Munition. Kanonen? Sagt er, nein. Menschen? Nein. Das waren nur Juden, das waren keine Menschen. Und das ist auch ein Beweis, dass er gar nicht gewusst hat, dass ich einer bin.
Die These vom ersten Opfer Österreich ist eine These gegen die Überlebenden.
Doron Rabinovic lebt als Historiker und Schriftsteller in Wien und er hat auch die österreichische Gesellschaft nach 1945 erforscht. Die Aussage vom ersten Opfer Hitlers geht eigentlich zurück auf den österreichischen Widerstand gegen die Nazis, betont Rabinovic. Das Ganze drehe sich erst später nach dem Krieg gegen die Überlebenden. Mit der Debatte um die Wehrmachtsvergangenheit des früheren Bundespräsidenten Waldheim Mitte der 80er Jahre war die Opferthese dann nicht mehr haltbar.
Die großen Skandale des österreichischen Theaters und der österreichischen Literatur waren in den 80er Jahren, 70er, 60er Jahren jene Momente, in denen diese Vergangenheit beleuchtet wurde. Also Qualtinger, der Herr Karl, oder Elfriede Jelinek, Burgtheater, oder Thomas Bernhard, Heldenplatz. Heute ist der Theaterskandal, dass die Identitären auf das Dach des Burgtheaters klettern, ins Audimax gehen bei einer Veranstaltung. Das heißt, wir stoßen hier auf eine neue Schamlosigkeit des Rassismus und des Rechtsextremismus.
Vor allem die rechtspopulistische FPÖ spielt hierbei eine aktive Rolle. Eine Partei, die sich inzwischen angeblich dem Kampf gegen Antisemitismus verschrieben hat. Der 78-jährige Holocaust-Überlebende Josef Salomonowitsch ist ein strikter Gegner der Rechten. Er engagiert sich aktiv als Zeitzeuge, vor allem in Deutschland. In Österreich hingegen hält er sich zurück. Auch aufgrund der entlarvenden Gespräche mit den alten Ex-Wehrmachtssoldaten oder früheren Angehörigen der SS.
Und mit der Vergangenheit lässt sich in der Gegenwart ein Schreckensszenario aufmachen, in der die Zukunft Österreichs als eine düstere skizziert wird. Am 15. Oktober gibt es vorgezogene Neuwahlen, ein Jahr vor dem regulären Termin, weil die Koalition aus sozialdemokratischer SPÖ und konservativer Volkspartei ÖVP zerrüttet ist. Jetzt herrscht Wahlkampf in der Alpenrepublik. Die politische Klasse hat ihre Sommerfrische abgesagt und mit einem Wahlkampf begonnen, der so giftig und so heftig zu werden droht wie nie zuvor. Andrea Beer ist unsere Korrespondentin im Studio Wien. Frau Beer, der rechten FPÖ kommt bei diesem Wahlkampf und bei diesem giftigen Wahlkampf vor allem eine besondere Rolle zu. Ihr Vorsitzender ist Heinz-Christian Strache. Mit welchen Themen versucht er, die Wähler zu mobilisieren?
Ja, also antimuslimisch, anti-islamisch, antisemitisch weiterhin, wenn auch meistens bemäntelt, aber eben auch nicht immer. Dann natürlich die Themen Flucht und Migration, aber auch anti-EU oder zum Beispiel Forderungen nach mehr direkter Demokratie. Das sind die Themen. Ein Punkt vielleicht ist auch noch wichtig. Die FPÖ grenzt sich in der Regel gegen die Eliten ab und gehört natürlich selbst seit Jahren zur Elite, denn die Partei regiert ja seit Jahrzehnten mit in den Ländern oder auch in den Gemeinden.
Viele haben, glaube ich, das kann man sagen, von diesem faulen Burgfrieden zwischen Christen und Sozialdemokraten die Nase voll. Landen die jetzt eigentlich alle bei der dritten Kraft, in Anführungsstrichen, bei der FPÖ, die ja lange Zeit auch ein Sammelbecken von Altnazis gewesen ist und immer wohl noch mit einem braunen Rand zu kämpfen hat?
Ja, vor allem läuft eben die FPÖ mit ihren Ansichten der SPÖ die Arbeiter ab. Also das hat man zum Beispiel in den letzten Jahren bei Wahlen in den Wähleranalysen immer wieder gesehen. Es sind die Arbeiter, es ist jetzt natürlich ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber die Wähleranalyse sagt, die Arbeiter, männlich, weiß, zwischen 30 und 50, formal, normalerweise wenig Bildung. Das sind die Menschen, die die FPÖ wählen. Und das sind natürlich auch die Wähler, die eigentlich früher die SPÖ gewählt haben, also die Sozialdemokraten. Und es ist natürlich ein Thema, dass eben diese permanent oder fast permanent regierende Große Koalition in Österreich ein Problem ist auf Dauer. Und so wie in Österreich ist es dann eben so, dass es zu viel Klientelpolitik gibt. Damit verlieren die Parteien halt auch dann die Gesamtwähler aus dem Auge. Und eine Große Koalition, die lähmt eben auch auf Dauer die Opposition. Ein wichtiger Streit kommt zum Erliegen. Das erleben wir ja auch in Deutschland.
Mhm. Bislang galt immer die aus den 80er Jahren stammende Wranitzky-Doktrin, kein Bündnis mit der FPÖ. Damals war Jörg Haider an ihrer Spitze. Und heute überlegt sich nun tatsächlich und ausgerechnet die SPÖ, eine Koalition mit der FPÖ einzugehen. In Deutschland, wenn das passieren würde, wäre die Hölle los. Wie argumentieren die Politiker der SPÖ?
Ja, also die SPÖ sagt einfach, es ist so, wir haben einen sogenannten Kriterienkatalog aufgestellt. Wenn die FPÖ sich bewegen würde nach einer Wahl, dann könnten wir auch im Bund, es geht ja tatsächlich um den Bund, denn in den Ländern regiert ja die SPÖ schon mit den sogenannten Blauen, zum Beispiel im Burgenland. Also sagen sie, wenn ihr euch im Bund bewegt, bei Frauenthemen, Gleichberechtigung oder sonstigen Sachen, Bildung, Freiheit der Kunst und so weiter, dann können wir mit euch reden über eine mögliche Koalition. Da würden aber immer noch die Mitglieder darüber abstimmen. Die SPÖ hat auch ein paar ganz konkrete Punkte aufgelistet, zum Beispiel Mindestlohn 1.500 Euro oder Steuersenken auf Arbeit um 3 Milliarden Euro. Und dann wollen sie, das ist ein bisschen skurril, wie ich finde, eine Volksabstimmung machen über eine Verwaltungsreform. Ich kann mir noch nicht so richtig die Frage vorstellen, wie man über eine Verwaltungsreform, was so ziemlich das Trockenste ist, was es gibt, abstimmen lassen will. Aber bitte, das wird man sehen. Man muss allerdings auch sagen, die SPÖ ist da nicht ganz einig, denn diese Wranitzky-Doktrin, die ist ein Parteitagsbeschluss und der ist im Moment nicht aufgehoben worden. Und es gibt einen ganz, ganz großen Gegner dieser Entwicklung, das ist der Wiener Bürgermeister Michael Häupl. Er ist so ein bisschen ein Mann auf Abruf und deswegen, also er hat schon eine wichtige Stimme, er redet immer, immer dagegen, wir dürfen auf gar keinen Fall mit der FPÖ koalieren, denn natürlich ist dann die Frage, was wird das am Ende bedeuten? Bekommen wir wirklich unsere Wähler damit zurück, ja oder nein? Da gibt es natürlich auch noch andere Themen, mit denen die SPÖ das versucht, zum Beispiel beim Thema Arbeitsmarkt, Digitalisierung.
Regierung. Und es gibt aber, sagen wir mal, so Beispiele, wie kann man eigentlich die FPÖ entzaubern? Und es gab ein kleines, aber wie ich finde, ganz bemerkenswertes Beispiel aus Graz. Da hat eine Vertreterin der Kommunistischen Partei, die in Österreich nur wirklich überhaupt keine Rolle spielt, wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Politik gemacht und Wähler gewinnen können, mit einer Art bürgernah auf Leute zugehen, mit Wohnbaupolitik, sozialem Wohnbau, und sie hat sogar zum Beispiel von ihrem Gehalt Geld abgegeben. Also das ist natürlich ein Sonderfall, aber trotzdem, man kann der FPÖ wieder Wähler abjagen, man muss es eben auch auf eine bestimmte Art machen, ohne sich ihr anzupassen.
Mhm. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann spielen eigentlich nur drei eine ganz große Rolle bei dieser Wahl, die ÖVP, die SPÖ und die FPÖ. Was machen, die haben von der Kommunistischen Partei gerade schon gesprochen, was machen denn eigentlich die Grünen, und gibt es keine Linke?
Sie haben völlig recht, die drei sind die Kanzlerparteien im Moment, auch wenn FPÖ und SPÖ im Moment hinten liegen, wegen Sebastian Kurz. Die Grünen spielen im Bund keine Rolle, sie haben das bisher noch nicht geschafft. Die liegen bei unter 10%, und im Moment zerlegen sie sich leider auch, weil sie Querelen haben, personelle Querelen, und es eine Alternativliste möglicherweise gibt mit einem sehr, sehr prominenten Grünen, Peter Pilz, der den Grünen wahrscheinlich ungefähr 2% abjagen könnte. Eine Linke in dem Sinn gibt es nicht. Denn die Linke ist ja auch bei uns eine Abspaltung der Sozialdemokraten, und die Kommunisten spielen keine Rolle. Hier gibt es noch die Neos, das ist so eine Art Abspaltung von der ÖVP, also der deutschen ähnlichen CDU. Aber ansonsten sind das die drei Parteien, die Sie genannt haben, FPÖ, SPÖ und vor allem die ÖVP, die eben versuchen, den Kanzler nach der nächsten Nationalratswahl zu stellen.
Eben tauchte schon der Name Doron Rabinowitsch auf, ein israelisch-österreichischer Schriftsteller und Historiker, 1961 in Tel Aviv geboren. Er lebt in Wien. Sein neuestes Buch heißt Die Außerirdischen. Es erscheint am 6. August im Surkamp Verlag. Die Außerirdischen bringen Aufschwung und sie bringen Freiheit. Aber sie bitten auch um Menschenopfer auf freiwilliger Basis. Und wer mitmacht, dem winken enorme finanzielle Vorteile. Hier ein Ausschnitt aus dem neuen Buch.
Dann kam er heraus. Ein Wesen in einem zahnpasta-weißen Raumanzug, einen goldverspiegelten Helm auf dem Kopf, und überall entwuchsen seiner Kleidung kleine Antennen und Sensoren. Ich war fasziniert von dieser Gestalt. Greifhandschuhe, breite Stiefel. Er hielt ein schneeweißes Instrument, eine riesige Spritze oder eine Panzerfaust vielleicht, mit der er sich auf uns Menschen zubewegte. Einige Schritte noch und er stand vor einem jungen Mann im Kapuzenpullover, der hinter einem Kastenwagen Schutz gesucht hatte. Der Fremde hob seine Waffe und richtete sie auf ihn. Doch da riss der junge Mann einen kleinen Prügel aus der Tasche seines Hoodies. Ich schrie noch, »Nein, lass das! Das ist chancenlos!« Aber er hörte nicht auf mich. Er stürzte sich auf den Außerirdischen, schlug ihm seine Waffe weg, und nun ging ein Johlen durch die Menge. Sie stürmten voran, sie warfen ihn um, sie hackten auf ihn ein. »Bringt ihn nicht um«, rief einer, »sonst kommen andere.« Aber es war zu spät. Das Beil durchtrennte seine Kleidung. Er schrie, doch sie verstanden ihn nicht, weil die Kugelhaube die meisten Laute schluckte. Nur ein fernes Gluckern drang durch. Der Anzug färbte sich rot. »Halt, nicht!« Ein Mann stürmte aus der Fabrik. »Aufhören! Das ist der Feuerwehrmann vom Katastrophenschutz!« Und nun erst hielten sie inne und wichen zurück, alle gleichzeitig. Und ich verstand selbst nicht, wieso mir entgangen war, dass vor uns ein Mensch gestanden hatte.
Doron Rabinowitsch, Die Außerirdischen, erscheint am 6. August im Surkamp Verlag. Eine Lesung mit dem Autor gibt es am 4. Oktober hier in Frankfurt im Hessischen Literaturforum im Musonturm um 20 Uhr. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wir sind auf Weltreise und heute unterwegs in Österreich. Österreich hat ein Islamgesetz, das muslimischen Glaubensgemeinschaften bestimmte Rechte und bestimmte Pflichten zuerkennt und auferlegt. Und das ist ein Erbe des einstigen K&K-Vielvölkerreichs. Es stammt nämlich aus dem Jahr 1912 und war seinerzeit eine Konsequenz aus der Annexion Bosnien-Herzegowinas. Es lag lange brach, wurde dann aber wiederbelebt, als nämlich in der zweiten zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts muslimische Einwanderer nach Österreich gekommen waren. Und vor 2 Jahren gab es dann eine grundlegende Novelle des Gesetzes, die durch Sebastian Kurz vorangetrieben wurde, Außenminister und Minister für Integration in der Alpenrepublik. Konservative deutsche Politiker wollen es gleich tun, aber das österreichische Gesetz ist umstritten, weil es unter anderem Religionsgemeinschaften zu einer, Zitat, positiven Grundeinstellung gegenüber Gesellschaft und Staat verpflichtet. Und gerade dieses Staatsbekenntnis wurde als Misstrauensklausel aufgefasst, die nicht unbedingt förderlich ist für die Integration von Muslimen. Einzelheiten von Serjan Govedarica.
Österreich hat ein gespaltenes Verhältnis zum Islam. Auf der einen Seite steht die rechtspopulistische FPÖ, die den Islam als Teil Österreichs grundsätzlich ablehnt, wie ihr Vorsitzender Heinz-Christian Strache immer wieder betont.
Ich sage nein, er gehört nicht zu Österreich, weder kulturell noch historisch.
Auf der anderen Seite der Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz, der das Zusammenleben mit Muslimen in Österreich gesetzlich regeln will.
Wir wollen ordentliche Rechtssicherheit für Muslime, aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit schaffen, dass sich ein Islam österreichischer Prägung entwickelt.
Rund 600.000 Muslime leben in Österreich. Sie sind Türken, Bosnier, Araber oder Tschetschenen. Es wird davon ausgegangen, dass sich etwa 200 von ihnen der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak angeschlossen haben, darunter auch Frauen und Minderjährige. Setzt man diese Zahl in Bezug zur Größe des Landes, sind das in Österreich mehr als in Deutschland. Fabian Reicher ist Sozialarbeiter in Wien. Einer seiner Schützlinge ist in den Heiligen Krieg nach Syrien gezogen.
Ihm ist er zu ihm gekommen, weil ein Bekannter von ihm drüben ist und weil die Propaganda einfach sagt, von bestimmten Gruppen die Propaganda, kommt um, da geht es euch besser, da werdet ihr eure Sünden los und da habt ihr ein schönes Leben. Und das haben halt viele hier nicht.
Diese Entwicklung soll das österreichische Islamgesetz stoppen. Es ist 2015 in Kraft getreten und stellt die Rechte und Pflichten von Muslimen in Österreich auf eine neue Grundlage. Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz zur Ausrichtung des Gesetzes.
Wir versuchen, die Bevormundung und die Einflussnahme aus dem Ausland zurückzudrängen. Und daher starten wir eine Imam-Ausbildung an der Universität Wien und gleichzeitig reduzieren wir die Imame, die aus dem Ausland nach Österreich geschickt werden, weil wir auch hier wissen, wenn ich zum Beispiel in Richtung Türkei schaue, dass es hier sehr viele Imame gibt, die natürlich nicht nur religiös unser Land prägen, sondern auch gesellschaftspolitisch Einfluss nehmen, in einem Ausmaß, in dem wir das nicht möchten.
Inzwischen mussten die ersten aus dem Ausland bezahlten Imame Österreich verlassen, ihre Visa wurden nicht verlängert. Das Islamgesetz regelt auch den rechtlichen Status islamischer Organisationen und Moscheevereine. Hier gilt die Devise staatliches Recht vor religiösem Recht. Organisationen, die sich daran halten, können als Religionsgemeinschaften anerkannt werden. Im Moment sind das die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, IGGIÖ, und die Vertretung der Aleviten. Andere islamische Vereine müssen aufgelöst oder unter das Dach der beiden Religionsverbände gestellt werden. Die betroffenen Vereine wehrten sich dagegen vor dem Verfassungsgericht, scheiterten aber aus formalen Gründen. Unter ihnen auch die türkisch-islamische Union ATIP. Vorstandsmitglied Metin Akyurek ist mit der neuen Regelung nicht zufrieden.
Wir vermuten, der einzige Grund ist Kontrolle. Eine Struktur, ich möchte alles im Visier haben. Verantwortlich soll ein oberstes Organ beispielsweise in der IGGÖ sein. Und damit habe ich einen Ansprechpartner.
Diese Ansprechpartner müssen sich laut Gesetz an Regeln halten, die umstritten sind. So wird ausdrücklich die Pflicht zur Einhaltung allgemeiner staatlicher Normen erwähnt und eine positive Grundeinstellung gegenüber Gesellschaft und Staat.
Österreich und der Islam. Sebastian Kurz, Integrations- und Außenminister, 30 Jahre jung, Shootingstar der ÖVP, will das Zusammenleben mit Muslimen gesetzlich regeln und einen Islam österreichischer Prägung installieren, was immer das heißen mag. Kürzlich kam er wie Zieten aus dem Busch daher, will jetzt islamische Kindergärten in Österreich zusperren. Eine Studie, die er selbst frisiert haben soll, ergab, sie seien abgeschottet und frönten islamistischen Werten. Fast jeden Tag also ein neuer Kurz. Doch in seinem Aktionismus fühlt er sich offenbar bestärkt, denn der ÖVP-Parteitag Anfang Juli berief ihn mit 98,7% der delegierten Stimmen ins Amt des Parteivorsitzenden. Selbst die Traditionspartei ÖVP, die er zu einem Kanzlerwahlverein gemacht hat, büßte ihren Namen ein und heißt jetzt Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei. Bisschen sperrig, aber Immerhin. Andrea Bär ist unsere Korrespondentin im Studio Wien. Sebastian Kurz ist, man kann sagen, das politische Wunderkind der Alpenrepublik. Was sind die bemerkenswerten Stationen seines bisherigen, doch kurzen Lebens?
Ja, er hat es tatsächlich zu einigem gebracht. Er ist ja jetzt erst 30, wird bald 31. Er ist ganz, ganz jung, mit 16 in die Jugendorganisation der ÖVP eingetreten. Er ist im Lokalwahlkampf eher negativ aufgefallen. 2010 war das, als er mit einem sogenannten Geilomobil durch die Gegend gefahren ist. Das war ein bisschen peinlich. Ich könnte mir denken, es ist für ihn heute auch etwas unangenehm. Dann mit 24 wurde er Staatssekretär für Integration, mit 27 Außenminister und jetzt mit 30 eben immer noch Außenminister und sogar OSZE-Vorsitzender. Sein Jurastudium ruht im Moment.
Geilomobil, das müssen Sie ganz kurz erklären. Ich glaube, das möchte jetzt jeder wissen, was das gewesen ist.
Ja, also er hat damit eben zeigen wollen, dass die ÖVP als Partei geil ist und durch dieses Geilomobil, mit dem er aufgefallen ist, hat er also so Sprüche gemacht wie, das macht geil auf Wien, das macht geil auf die ÖVP und so in die Richtung. Also es war jetzt eher nicht so toll.
Nicht so substanziell, kann man sagen. Nee. Man könnte auch sagen, typisch Kurz, er verspricht nicht, redet viel, sagt aber nichts Konkretes, bietet keinen Politikentwurf und doch erreicht er die Menschen. Warum eigentlich?
Ja, ich würde mal sagen, er ist sicherlich ein ganz, ganz großes politisches Talent. Er hat Glück mit den Themen und er ist schlau genug oder skrupellos genug. Das kommt eben ganz drauf an, aus welcher politischen Position man ihn bewertet. Er ist jedenfalls all dies genug, um diese Themen auch zu spielen. Also er ist ja sehr stark aufgefallen mit der sogenannten Balkanroute. Das war im Jahr 2015, 2016. Und ich denke, er ist auch deswegen in Deutschland so bekannt geworden, denn da wurde er begonnen, in die Talkrunden in Deutschland, im deutschen Fernsehen eingeladen zu werden. Und er nimmt für sich in Anspruch, ich habe die Balkanroute geschlossen, bin damals sehr stark angefeindet worden und jetzt sind alle froh, dass ich es gemacht habe. Dasselbe macht er jetzt beim Thema Mittelmeerroute. Er fordert ja schon lange, wir müssen die Mittelmeerroute schließen. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, ob das ginge oder auch nicht. Mhm. Er wird im Moment sehr stark angefeindet aus Italien, sogar mit Nazi-Vergleichen, also weil er würde aus der Insel Lampedusa, der italienischen, ein KZ machen wollen und so weiter. Aber er bleibt sozusagen immer bei seiner Linie aus seiner Sicht und sagt, nein, das ist richtig, die Leute dürfen gar nicht erst kommen und schon gar nicht nach Europa, denn am Ende ist das für alle besser, weil die Menschen da nicht ertrinken. Und er sagt, ich habe schon bei der Balkanroute recht gehabt und ich werde sicher auch mit dem Mittelmeer dann am Ende der politische Sieger sein.
Ja, und könnte er der neue Kaiser Österreichs werden?
Ja, also was die Umfragen angeht, das muss man ja immer so sehen, könnte er schon Kanzler werden. Seit er den Parteivorsitz übernommen hat, liegt die ÖVP, ich nenne sie jetzt einfach mal weiter so, in den Umfragen vorne. Mhm. Bisher, seit 2015, war immer die rechtspopulistische FPÖ vorne. Mit wem er koalieren will, das lässt er im Moment offen. Aber er kann sich's ja dann, würde ich mal sagen, auch aussuchen.
Ja, genau, bleiben wir nochmal bei diesem Punkt Koalition. Der braucht auf alle Fälle einen Koalitionspartner, weil er alleine eben nicht stark genug sein wird mit seiner Partei. Ich habe überlegt, das kann eigentlich nach Adam Riese nur die FPÖ sein. Mit der SPÖ hat er den Koalitionsbruch begangen.
Ja, aber das ist ja nicht das erste Mal in der Großen Koalition, dass die beiden nicht mehr weiter regieren wollten miteinander und es dann am Ende nach einer Wahl doch wieder tun. Also die haben das ja schon häufiger durchexerziert in der Großen Koalition in Österreich. Und es wird ein bisschen so drauf ankommen, wie stark am Ende die SPÖ oder die FPÖ ist. Denn man muss ja auch überlegen, Herr Kurz hat jetzt Positionen besetzt, die wirklich zum Teil 1:1 die FPÖ, also die Rechtspopulisten-Positionen sind, zumindest beim Thema Flucht und Migration. Und wenn er sich da abgrenzen will und sich sozusagen das Original in die Regierung holen würde, wenn es überhaupt so weit kommen würde, dann müsste er ja fürchten, dass sein Profil dadurch ein bisschen schwammiger wird. Mit der SPÖ wäre das unterm Strich einfacher. Aber man muss einfach mal die Wahlergebnisse abwarten. Aber ja, also möglich halte ich es schon auch, dass es wieder eine große Koalition geben könnte. Denn die ÖVP möchte vor allem wieder den Kanzler stellen.
Mhm. Aber worin unterscheidet sich Kurz denn eigentlich noch von dem Rechtspopulisten Heinz-Christian Strache von der FPÖ?
Also er hat natürlich eine ganz andere Partei im Rücken, denn die ÖVP, das muss man sich schon mal klar machen, die hat ihn im Moment laufen lassen. Die möchten unbedingt gute Wahlergebnisse haben, aber das wird man sehen, wenn es jetzt zum Beispiel bei der anstehenden Nationalratswahl, also Parlamentswahl Mitte Oktober, nicht reichen sollte, dann könnte es ja, würde ich mal sagen, genauso gut sein, dass Sebastian Kurz schnell wieder Geschichte ist. Er macht sein Jurastudium zu Ende und geht in die Wirtschaft. Für ihn wäre das sicherlich kein Problem, aber die ÖVP, die muss ja schon schauen, wo sie bleibt und die wirklich mächtigen Landesfürsten. Österreich ist ja auch ein ganz starker Föderalismus. Die werden schon schauen, dass das am Ende nicht darauf rausläuft, dass es langfristig eine One-Man-Show bleibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und noch ein kleiner Schlenker vielleicht zur Bundespräsidentenwahl. Da hat Alexander Van der Bellen, der langjährige Grünen-Chef und letztlich parteilos antretende gegen Norbert Hofer, den FPÖ-Kandidaten, auch das Ruder herumreißen können am Anfang, weil sehr viele ÖVP-Bürgermeister für ihn Wahlkampf gemacht haben, auch wenn zum Beispiel Sebastian Kurz sich nicht für ihn ausgesprochen hat, explizit. Also die ÖVP ist jetzt nicht so eine FPÖ-Partei, wo es überhaupt gar keine anderen Themen mehr gibt, sondern das wird sich schon noch zeigen, denn es ist eine lange Traditionspartei und die wollen letztlich nicht mit Sebastian Kurz untergehen.
Kurz, der neue Kanzler für Österreich. Schauen wir mal und lesen ein bisschen in den Dämonen. Ein Werk von gigantischem Ausmaße des zu Lebzeiten hochgelobten österreichischen Autors Heimito von Doderer. Er war ein Beobachter des Wiener Lebens im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Geschadet hat ihm sicherlich die Mitgliedschaft in der NSDAP. Vermutlich hat sie ihn auch den Nobelpreis gekostet, obwohl er sie als barbarischen Irrtum bereut hat. In seinem Werk Die Dämonen besucht sein alter Ego dann und wann sehr entlegene Stadtteile Wiens.
Deshalb ist hier im Arbeiterbezirk alles groß. Sei es auch vorläufig noch schäbig, nüchtern, streng, die nackte Wahrheit. Die Straßen fallen gerade und weit aus, wie in eine noch leere Zukunft hinein. Die Umfassungsmauern der Fabriken sind lang hingestreckt. Dahinter heben sich, finster, aber doch in sich gekehrt schön, mancherlei Konstruktionen, Hochreservoire, Krane, Laufbrücken. Hier strömt man morgens hinein, im Winter noch bei tiefer Dunkelheit und ebenso abends bei Dunkelheit wieder heraus. Hier liegt die Notwendigkeit auf der flachen Hand. Man weiß sie bei jedem. Niemand stolziert oder fährt hier in einer Weise, welche geeignet wäre, seine Kreditfähigkeit gut darzustellen oder sie mindestens nicht zu gefährden. Niemand ist säuerlich, ist auf Reputation bedacht. Wer gut arbeiten kann und sonst kein blöder Hund ist und anständig mit den anderen zusammenhält, braucht sich nicht zu reputieren. Am Heimweg geht man in Gruppen oder zu zweit, wie der Zilche und der Starsa, oder auch allein, wie es der Leonhard Kakapsa meistens tut, den man allgemein recht gern hat. Hier ist der Mann noch etwas wert. Hier wird das Herz noch gewogen.
Die Macht des Alltäglichen, das bei Heimito von Doderer in allen Facetten erscheint, auch in Wiener Vierteln und Hausfluren, in denen es nicht immer nur gut riecht oder besser roch. In den 20er Jahren hat die österreichische Hauptstadt 2 Millionen Einwohner, Arbeiter und Arbeitslose leben im Elend. Um sich ihre winzigen Wohnungen leisten zu können, vermieten Arme ihre Betten für einige Stunden am Tag an noch Ärmere, an sogenannte Bettgeher. Die Sozialdemokraten sind an der Macht und sie beginnen in ganz großem Stil kommunale Wohngebäude aus dem Boden zu stampfen, die Gemeindebauten, weitläufige Anlagen mit vielen Freiflächen, mit Waschküchen und Kindergärten und sogenannten Tröpfelbädern, in denen die Armen duschen können, zu besichtigen noch heute. Eva Limmer hat sich auf Stadttour begeben.
Wir beginnen jetzt gleich um die Ecke im Wiedholzhof und gehen dann in diese Richtung, aber dort ist es, glaube ich, am besten, die Tour zu starten.
Sonntagnachmittag, 3 Uhr im 11. Bezirk. Leichter Regen tropft auf die Schirme der rund 20 Menschen, die hier heute eine besondere Tour machen wollen. Elke Wickedahl vom Bezirksmuseum Simmering wird Ihnen in 1,5 Stunden das Thema Gemeindebau hier im Stadtteil näher bringen.
Diese Bauten, die sind ein Teil eines großen Wohnbauprogramms der Stadt Wien gewesen in den 20er Jahren. Hier gab es um diese Zeit schon sehr viele Industriebetriebe und Fabriken und man hat mit diesen Wohnungen, und es sind 1927 hier 1223 neue Wohnungen geschaffen worden, hat man natürlich hier den Arbeitern bessere Wohnmöglichkeiten geboten.
Wien in den 20er Jahren. 2 Millionen Einwohner, 300.000 mehr als heute. Arbeiter und Arbeitslose leben im Elend. Mehr als 10 Menschen in winzigen Wohnungen, Toiletten, die von einer ganzen Etage benutzt werden. Die Geburtsstunde des Gemeindebaus. Wie hier, mitten in Simmering.
Dieser Hof hatte auch, und das ist ja auch bekannt, dass die Gemeinde Wien sehr viele Gemeinschaftseinrichtungen hier auch integriert hatte, Kindergärten zum Beispiel. Eine Konsumfiliale gehörte dazu, also Nahversorgung war garantiert. Es gab auch einen sogenannten Operateurraum und da wurden Filme vorgeführt. Das war im Jahr 1927 noch eine Besonderheit, also gab es nicht selbstverständlich überall. Ursprünglich hat man nur ungefähr 4% des Monatslohns für die Miete bezahlt. Heute schaut das ein bisschen anders aus, aber das waren natürlich ideale Verhältnisse.
Kindergärten, Spielplätze, Räume für Vereine. Das alles gibt es bis heute in den fast 2000 Gemeindebauten, die der Stadt Wien gehören. Nur die Miete ist heute dann doch höher als 4% des Einkommens. Aber die Wohnungen sind im internationalen Vergleich immer noch günstig. Nur knapp ein Viertel seines Einkommens muss ein Wiener für die Miete zahlen. Zum Vergleich, in München geht über ein Drittel für die Miete drauf.
Gut, jetzt gehen wir als nächstes in den Högerhof hinein. Und da ist vor allem auffällig dieser riesige Tordurchgang.
Nächster Stopp, Karl-Högerhof. 220 Wohnungen gibt es dort heute. Von tristem Sozialbau keine Spur. Nur der Wind. Der wird ganz schön stark.
Der Karl-Högerhof ist einer von den großen Bauten hier, über 200 Wohnungen, eine riesige Durchfahrt. Das ist also auch sehr markant für viele Gemeindebauten. Das hat fast was Palastartiges, ein Schloss für die Arbeiter, könnte man denken.
Fast jeder vierte Wiener wohnt in einem solchen Gemeindebau. Das liegt auch daran, dass die Stadt Wien ein Viertel aller Wohnungen besitzt. Im Gegensatz zu anderen Städten hat Wien nie dem Druck nachgegeben, die kommunalen Wohnungen zu verkaufen. Und gebaut wird bis heute. Zuletzt 2004 im Wiener Süden 74 Wohnungen.
Gehen wir ein Stück weiter. Da gibt's eine
Elke Wikidal ist jetzt im Herderpark angekommen, dem Schlusspunkt der Führung.
Wohnen im Gemeindebau. Jetzt aber ist Wahlkampf in Österreich und der wird mit Flüchtlingspolitik gemacht. Den Schlagbaum auf der Brennerstraße herunterlassen und Panzer auf die Passhöhe schicken, ist zu hören. Und das, obwohl es am Brenner völlig ruhig ist und kaum illegale Grenzüberschritte von Italien nach Österreich gibt. Andrea Bär ist unsere Korrespondentin in Wien. Frau Bär, der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka von der ÖVP hat gesagt, wir machen den Brenner zu, wenn die Zahl der illegalen Einwanderer nach Österreich weiter steigt. Experten, Sie haben es gerade schon angesprochen, streiten sich darüber, ob diese Drohung überhaupt wahrzumachen ist. Aber was bringt Sobotka eigentlich dazu, solche Töne anzuschlagen?
Also, Sie haben es ja schon erwähnt, er steckt mitten im Wahlkampf und der Brenner ist einfach nach wie vor immer in Österreich eine ganz, ganz wichtige Grenze. Das ist ja nicht irgendein Alpenpass, sondern er trennt Nord- und Südtirol und das war eben sehr, sehr lange eine ganz schwierige und von beiden Seiten als schmerzhaft empfundene Trennung oder Grenze, die erst durch den Beitritt von Österreich zur EU, war ja auch erst 95, und durch das Schengener Abkommen eigentlich überwunden werden konnte. Und Herr Sobotka hat angeknüpft an seinen SPÖ-Mitkollegen in der Regierung, in der Noch-Regierung, Verteidigungsminister Doskozil, der hat eigentlich sozusagen damit angefangen und hat gesagt, ja, wir müssen uns vorbereiten, wir haben einen Notfallplan und wir könnten, wenn wir wollten, und so geht das eigentlich immer, man muss genau hinhören, könnte, wollte, wenn, dann vielleicht, würden wir auf jeden Fall 750 Soldaten und Panzer an die Grenze schicken. Also das war wirklich sowas von unmöglich und offensichtlich, dass auch der Bundeskanzler Christian Kern gesagt hat, Leute, es ist zeitnah, auch eher zeitnah, nicht geplant, den Brenner irgendwie dicht zu machen. Denn es ist ja so, dass die Italiener darauf sehr gereizt reagiert haben. Nicht nur wegen Sebastian Kurz, darüber haben wir ja schon gesprochen, sondern generell, weil der Brenner einfach eine ganz, ganz große symbolische Grenze ist.
Und steht eben für die Öffnung eigentlich, ne?
Genau, genau.
Aber wie viele Flüchtlinge gibt es denn derzeit in Österreich überhaupt?
Also es gibt die Zahlen für das erste Halbjahr dieses Jahres. Bis Mai gab es 10.520 Asylanträge. Und Sie erinnern sich wahrscheinlich an die heiß diskutierte Obergrenze, die die Österreicher ausgerufen haben. Damals war noch der Vorgänger von Herrn Kern, Werner Faymann, Bundeskanzler. Und der hat gesagt, ja, also plötzlich der berühmte Schwenk, wir lassen nur 37.000 und ein paar 500, glaube ich, rüber, dann nach Deutschland und nach Österreich dürfen nicht mehr kommen. Das wird absolut unterschritten. Trotzdem wird hier gesagt, also wir halten an der Obergrenze fest. Das ist natürlich im Moment gar nicht wichtig, denn es kommen überhaupt nicht so viele Menschen.
Der legendäre Bundeskanzler Bruno Kreisky, der hat seinerzeit schon seine Landsleute als Kelten von den plumpen deutschen Nachbarn ethnisch abgrenzen wollen. Ist eigentlich das Thema Abschottung vielleicht sogar ein österreichisches Phänomen, das vielleicht seinesgleichen in der Geschichte Karkaniens findet?
Finde ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt, denn die Österreicher, die schauen ja zurück auf ein Habsburgerreich und dieses Habsburgerreich war ein multiethnisches Reich. Das heißt jetzt nicht, dass da alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Also war schon klar, wer die Hosen anhat, man muss ja nur durch Wien laufen. Das ist vielleicht heute Kulisse, aber die Hofburg und diese ganzen Bauten, die zeigen doch, welche Macht Österreich bzw. die Habsburger wirklich hatten. Viele sagen, oder man sagt immer wieder, die haben bis heute so eine Art Phantomschmerz. Also natürlich wissen die Österreicher, sie sind ein kleines Land, sie haben eigentlich international nicht viel zu melden. Sie machen was draus, sie versuchen das. Sie sind ja neutral, sonst wären die Russen Mitte der 50er Jahre bzw. die Sowjets eben gar nicht abgezogen nach dem Krieg. Sie versuchen was draus zu machen, aber ich würde nicht sagen, dass Abschottung eigentlich zur österreichischen Mentalität gehört. Das finde ich nicht, denn sie sind eben genau wie alle anderen Länder auch konfrontiert mit den globalen Themen, mit denen sie irgendwie zurechtkommen müssen. Das ergießt sich jetzt sozusagen in die FPÖ. Aber da ist, wie ich hoffe, das letzte Wort nicht gesprochen, denn es können ja auch wieder andere Zeiten kommen. Und wenn die Politiker das ernst nehmen und den Schuss gehört haben, würde ich mal sagen, dann kann man das schon auch noch abwenden. Aber das ist hart, das ist schwierig und das ist auch schmerzhaft und sicherlich auch mit verlorenen Wahlen verbunden.
Aber einer überbietet den anderen in diesen Tagen. Sobotka ist offenbar nicht unbedingt der Einzige, der die Bewachung der Brennergrenze ins Spiel gebracht hat. Gibt es da noch andere, die diese Forderung außer ihm stützen, oder ist das sehr vage?
Nein, das ist gar nicht vage. Also das ist eben das hätte, wenn, dann. Mhm. Aber das macht natürlich vor allem auch noch Sebastian Kurz. Und Bundeskanzler hat jetzt gesagt, habe ich ja schon angedeutet, wir müssen aufpassen, wir wollen uns nicht gegen Italien positionieren. Wir wollen eine europäische Einigung letztlich da haben. Auch er gibt diesen Forderungen nach. Auch die SPÖ ist für diese sogenannten Rückführungen und für EU-Asylverfahren außerhalb der EU. Und gleichzeitig haben wir am Anfang der Sendung gehört, einen Christian Kern, der auf dem sogenannten Fest der Freude auf dem Heldenplatz unter dem Balkon von dem Adolf Hitler gesprochen hat, gesagt hat, wir haben unsere Lektion gelernt, das zusammenzubringen. Das ist natürlich schwierig, eine Riesenaufgabe, aber da muss er jetzt durch. Er ist Politiker und er muss das mit seiner Partei machen. Ich würde mal sagen, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Wenn wir noch mal ganz kurz auf die Italiener schauen, da bahnt sich etwas zusammen. Es gibt Alarmrufe aus Italien, die unüberhörbar sind, was die Flüchtlingszahlen betrifft. Die Italiener brauchen Unterstützung, die sie offenbar bei ihren österreichischen Nachbarn nur bedingt finden werden. Oder gibt es irgendwelche Äußerungen, die das Gegenteil vermuten ließen?
Ja, also ich denke, wenn es generell eine europäische Umverteilung geben würde, denn Österreich hat ja auch sehr viele Menschen aufgenommen, im Verhältnis zur Größe des Landes haben die Österreicher eigentlich schon mitgemacht. Um die 90.000 Menschen wurden im Jahr 2015 aufgenommen. Und es ist ja jetzt so, dass eben die anderen Länder auch nicht mitziehen bei dieser sogenannten Umverteilung. Und insofern denke ich, wenn es keine europäische Einigung in dieser Frage gibt, dann werden auch die Österreicher sich natürlich in diesem Punkt nicht unbedingt bewegen wollen, weil sie sagen, wieso, wenn die Franzosen, es sind ja nicht immer nur die Italiener oder die anderen Länder, sondern die Polen oder die Ungarn zum Beispiel, sondern auch die Franzosen oder die Briten machen da ja nicht mit bei dieser ausgemachten Umverteilung. Und ich denke, da müssten eben die anderen auch mitziehen.
Ein kleiner Staat kann manchmal ganz groß herauskommen. Andrea Beer, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Begleitung und dass Sie uns so tiefe Einblicke heute gewährt haben. Mein Name ist Angela Fitsch, wünsche einen schönen Abend und den läuten wir ein. Im Hintergrund geht's schon los mit der Gruppe 5 Achterl in Ehren, eine aus Wien stammende Band, gegründet 2006. Und die Jungs singen Wiener Soul. Hier kommt ihr Song Geh bitte Bobo.
Geh bitte Bobo, a trog, die Sunglasse sind neid. Und geh mal hü-hü. Und geh Mama hü hü. Geh bitte Bobo, a trog, die Sunglasse sind neid. Und geh Mama hü hü. Und geh Mama hü hü. Du bist schön, ich bin schön, wir haben immer ein Problem. Du hast Style, ich hab Style, beide find man Style geil. Du bist du.
ich bin. Ich beide find man's wir nie. Selbstvertrauen, kein Vertrauen, musst man nicht in die Augen schauen. Geh bitte, Popo, ein Trock, die sind klasse nicht. Wenn's regnet auf der Mahü und bei die Bissl schneit.